Unternehmen machen Klimaschutz. Ein Podcast des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.
Es kommen viele mit Elektroautos. Da brauchen wir eine entsprechende Versorgung auch. Das haben wir auch gelernt. Es ist nicht nur das Kabel, sondern sie brauchen auch ein Trafohäuschen. Und das ist die teure Kombination. Da gibt es aber Gespräche auch mit den Stadtwerken, also Gesellschafter Stadt, über die Gesellschafter eigenen Stadtwerke hier auch. Sehr große Kooperationsbereitschaft, hier auch Invest zu leisten, uns da unter die Arme zu greifen. So ein Trafohäuschen, mal eine Zahl zu nennen, für 8 Pkw, die sie laden wollen, 8 bis 10 Pkw, liegt rund bei 500.000.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Klimaschutzstrategie Unternehmen machen Klimaschutz. Mein Name ist Mats Kastning und ich freue mich an dieser Stelle, spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus Baden-Württemberg zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Unternehmen zu begrüßen. Wir sprechen mit großen, mittelständischen, aber auch kleinen Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und sich auf den Pfad zum klimabewussten Wirtschaften begeben. Unternehmen, die eine Vorreiterrolle einnehmen. Wir wollen von Ihnen unter anderem wissen, wie Sie die große Herausforderung bei der Transformation zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen bewältigen. Kurzum, es soll ein Podcast für alle jene sein, die Ihr Unternehmen auf eine klimaneutrale Zukunft vorbereiten wollen und jene, die sich für nachhaltiges Wirtschaften interessieren. Profitieren Sie von Erfahrung und Learnings unserer Gäste. Heute bei mir hier auf dem Gelände der Messe Stuttgart Stefan Lohnert. Würden Sie sich bitte selber kurz vorstellen?
Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Stefan Lohnert. Ich bin seit 2006 hier Mitglied der Geschäftsleitung zunächst gewesen. Jetzt seit 2020 bin ich dann Geschäftsführer geworden. Also habe die wunderbare Zeit erlebt, als wir vom Killesberg, dem alten Gelände, als die Messe noch städtisch war, mitten in der Innenstadt, hier 2007 dann offiziell in Betrieb genommen haben. Und das ist natürlich in erster Linie mal schon mal ein sehr guter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, in energiebewusstes Arbeiten gewesen, weil man konnte hier von Grund auf neu bauen und hat das wirklich sehr visionär auch betrieben. Da werden wir nachher ein paar Beispiele hören. Und das war wirklich eine sehr schöne Zeit, damals hier in Betrieb gehen zu können und dann im Nachgang natürlich, das ist die Verpflichtung, mit diesem Mindset auch drauf aufzubauen und es fortzuführen. Ist ja eine Daueraufgabe, kann man so sagen.
Also eine Messe zu betreiben ist ja immer so ein bisschen, finde ich, wie so Eltern sein, die ihren Kindern das Haus für eine Party zur Verfügung stellen und sagen so, ja, ne, räumt anschließend auf, macht nichts kaputt und so weiter. Und man kann zwar hoffen und mahnen, aber dass das alles in geordneten Bahnen ablaufen soll, aber wer dann auf die Party kommt und wie sich dann benommen wird, ist ja so eine andere Sache. Wie können Sie da jetzt als Ausrichter Umweltschutz und Klimaschutz auch noch im Blick halten?
Na, ganz so fürsorgelos überlassen wir das Gelände unseren Gästen nicht. Nein, also hier gibt es schon diverse Regelwerke, nach denen man hier handeln und agieren muss und auch sollte. Das ist ganz klar. Es gibt harte Fakten, es gibt weiche Fakten. Wir begleiten natürlich alles, was bei uns auf dem Gelände passiert, sehr eng, auch treten immer in den Dialog, auch wie Sie sagen, wenn wir eine Gastveranstaltung, das sind Veranstaltungen, die nicht in unserer eigenen Hand sind, wo wir nicht den Titel haben, sondern dem jemand anderes dann kommt und sagt, ich brauche ein Gelände, ich habe ein Thema, ich miete mich hier ein, wie benehme ich mich hier, was darf ich alles, was kann ich alles? Und da muss man durchaus sagen, dass in der letzten Zeit durch dieses Bewusstsein, was ja auch wirklich jeder von der Pike auf hier in die Wiege mittlerweile gelegt bekommt, das Selbstverständnis ein solches auch ist, dass wir hier aktiv mit eingebunden werden, dass wir gefragt werden, was könnt ihr uns helfen, welchen Teil könnt ihr beitragen im Sinne dieser Klimaneutralität, Energieeinsparungen, Social Responsibility, alle diese Themen werden wir aktiv angesprochen.
Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen an den Anfang, für viele ist es ja immer ein Problem, wenn sie loslegen wollen mit solchen Dingen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, wo fange ich an, wie lege ich los? Also die Windcharta soll ja genau bei solchen Dingen helfen. Wie hat es jetzt für die Messe Stuttgart hier angefangen?
Es hat erstmal, wenn wir an den Anfang des Gebäudes zurückkommen, wir haben natürlich hier Maßnahmen ergriffen, architektonische Maßnahmen. Zum einen, was mir selber auch immer sehr gut gefällt, mit sehr viel Licht gebaut. Also sehr viele Glasfronten haben wir. Wir haben überall Tageslicht drin. Das war schon mal klasse. Man hat sich daran orientiert ein bisschen die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, gibt ja auch immer so Standards auch vor. Wir haben die Gesellschaft nicht mit eingebunden, weil das ein erheblicher Kostenfaktor ist, auch was die Zertifizierung anschließend angeht, aber von den Grundsätzen hier eine ganz, ganz starke Anlehnung. Schlussendlich, wir hätten uns klassifizieren lassen können, hätten da auch den Status Silber erreicht. Der war zu der Zeit 2007 ein sehr weit oben. Es gibt ein Gebäude in Deutschland, das Gold klassifiziert ist. Das ist das Kap Europa in Frankfurt und wir liegen da knapp drunter. Das, was wir gleich im Anschluss hier realisieren konnten, ist, wir haben eine Solaranlage hier auf den Dächern. Wir haben 27.000 Quadratmeter Solarfläche auf dem Parkhaus, auf unseren Dächern, auch in der neuen Halle 10, die wir erst vor ein paar Jahren eröffnet haben. Wir haben im Grundsatz grünen Strom. Wir sind in sehr vielen Sachen schon so vorgerüstet gewesen, dass diese Fragen sich einfach in Grundsätze dann schon übersetzt haben.
Kommen wir einfach mal zum Konkreten. Was wären jetzt so Ihre Lieblingsbeispiele oder Herzensprojekte hier in den Gebäuden, die Sie umgesetzt haben zum Thema Nachhaltigkeit?
Also das eine, was wir immer wieder hervorheben können und wofür wir auch einen Preis bekommen haben, ist unser Schichtenlüftsystem. War natürlich im Zuge von Corona noch ein ergänzendes, ein verstärkendes Momentum gekommen. Schichtenlüftsystem heißt im Grundsatz, erstmal pro Stunde wird die Luft fünfmal umgewälzt. Also das ist ein, gehen wir mal auf Corona zurück, ein Reinheitsgrad, den man in Krankenhäusern hat, den man in OP-Sälen hat. Das ist dort die Norm, aber auf der anderen Seite in Verbindung mit der Technik, wie bei uns geheizt wird, ist das auch nochmal eine Besonderheit. Also die Luft wird auf einen Bereich von 4 Metern angeheizt, geht dann natürlich oben in die Decke, wird aber in diesem unteren Bereich immer wieder umgewälzt, abgesaugt, frisch angereichert. Insofern spart man da sehr viel Energie. Also die Wärme bleibt oben quasi stehen, sie wird nicht abgesaugt und unten durch neue Wärme hinzugefügt. Es ist so ein kleiner Kreislauf. Dadurch konnten wir natürlich sehr viel Energie, sehr viel Gasverbrauch auch einsparen. Bis heute noch, ja.
Sie hatten es eben schon angesprochen, Tageslicht. Ich fand immer als Messebesucher besonders bedrückend auf Dauer dieses in einem geschlossenen Raum, großen geschlossenen Raum zu sein, wo ich kein Tageslicht habe. Jetzt kann man sagen, okay, wenn es ein Wohlfühlfaktor ist, gut und schön, aber das werden Sie ja nicht unbedingt deswegen nur gemacht haben, sondern das hat ja mit Sicherheit auch energetische Gründe, oder?
Na gut, auf jeden Fall. Wir sind ja natürlich hier von der Verglasung her auf der absolut sicheren Seite mit einer Doppelverglasung. Das ist schon klar. Ja, es zahlt natürlich ein auf Beleuchtungssituationen, aber natürlich auch auf das persönliche Wohlfinden. Jeder hat ja irgendwo seinen Biorhythmus am Ende und möchte auch gerne wissen, wann ist Tag, wann wird es wieder dunkel, wo ist man überhaupt? Und es hat eine schöne Transparenz. Also es gibt eine gewisse Dreidimensionalität auch ganz anders wieder als mit Kunstlicht. Darüber hinaus haben wir natürlich im Laufe der Zeit hier sukzessive unsere Scheinwerfer samt und sonders umgerüstet auf LED-Technik. Ja, da gibt es ja auch Innovationspotenziale. Alle 2-3 Jahre gibt es hier eine neue Herausforderung, damit natürlich auch ein neuer Invest, das muss man dazu sagen. Nachhaltigkeit hat auch ihren Preis, aber am Ende vom Tag ist es unsere Selbstverpflichtung und es ist auch wichtig, darin aktuell zu bleiben. Wir heißen ja immer noch neue Landesmesse hier und dort. Das darf man auch gerne behaupten. Wir werden 15 Jahre jetzt alt. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach eine Verpflichtung, hier weiter dran zu arbeiten. Einer unserer Claims heißt ja Hightech High Stuttgart. Und Hightech muss natürlich dann auch sichtbar in der Anwendung sein und werden.
Wenn man jetzt andere Unternehmen motivieren will, sich auch zum Beispiel der Windkarte anzuschließen und sich so ein bisschen um Nachhaltigkeit als Startpunkt zu kümmern, werden jetzt vielleicht viele von denen, die zuhören, sagen, ja gut, ich baue jetzt ja nicht gerade eine neue Messe oder ich kann mir in meiner Backstube kein Schichtlüftungssystem einführen. Was sind denn so die Kleinigkeiten, die Sie jetzt, wo Sie jetzt sagen würden, die kann man auch anderen Firmen und Unternehmen mitgeben?
Im Moment natürlich aktuelles Thema ist Energieverbrauch per se und da hören wir an allen Ecken und Enden gibt es Maßnahmen und gibt es Ideen und Vorschläge, wie man hier wirklich mit kleinen Maßnahmen Großes bewirken kann. Grundsätzlich die Frage für mich immer, warum hat man es nicht schon vorher gemacht? Warum hat man vorher aus dem Vollen geschöpft? Ja, also ich fange mal an bei ganz banalen Geschichten, was jeder machen kann, ohne hier jetzt gerade in eine neue Heizungstechnik beispielsweise zu investieren, einfach die Vorlauftemperaturen für Heizungen runterzudrehen. Ja. Am Anfang gab es bei uns hier ganz große Debatten darüber, hoppla, jetzt kommen wir ins Bürogebäude, haben natürlich die Vorgabe hier auch von unseren Gesellschaftern auf 19 Grad runterzukühlen, keine Energie zu verschwenden. Da muss man aber einfach sagen, wir haben die letzten 2 Jahre in der Pandemie immer regelmäßig durchgelüftet. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals im Winter auch ordentlich warm war, so wie wir das von zu Hause gewohnt waren. Also das Argument, hoppla, ich muss plötzlich einen Pullover mitbringen, das ist ein bisschen zu einfach jetzt festgemacht an der aktuellen Energiekrisensituation. Das gab es auch vorher. Das ist möglich. Natürlich die Handwaschbecken und Durchlauferhitzer, die man alle eingeschaltet hat. Ja, da gibt es im Kleinen sehr viele Maßnahmen, die wir hier angeregt haben, die wir hier transportiert haben. Natürlich im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen. Das ist ganz wichtig, hier in einen Dialog zu treten, dass es nicht plötzlich von oben herab so eine Direktive ist. Aber denke mal, jeder ist im Privaten ja auch so gestrickt, dass er Diverses ergreift und mit demselben Verständnis dann auch hier zur Anwendung kommt. Also das sind so bahnbrechende neue, aber es ist einfach die Konsequenz, es dann zu tun. Das ist der wesentliche Schritt.
Es gibt ja auch viele Veranstaltungen, wir hatten es ja eingangs schon gesagt, wo Sie jetzt quasi der Gastgeber sind. Die Eventbranche zum Beispiel hat ja jetzt auch in Corona-Zeiten extrem gelitten, weil einfach nichts stattfinden konnte. Aber wie geht man jetzt als Messe damit um, dass zum Beispiel auch Events hier stattfinden? Wie groß ist da der Einfluss auf die Nachhaltigkeit und auf das Klima?
Wir hatten in der letzten Zeit verstärkt gemerkt von großen Veranstaltern, von Agenturen, die uns eingeladen haben, was uns sehr gefreut hat, zu einem Audit zu kommen. Also hier gab es mal von einem angelsächsischen Veranstalter eine Einladung, nach Amsterdam in die Zentrale zu kommen. Da wurden im ersten Schritt dann die Veranstaltungslocations befragt, welche Maßnahmen standardisiert sind. Da konnten wir als Gelände antworten. Liefern, haben uns dann qualifiziert, waren auch einer von 3 Standorten in Deutschland, die diese hausinterne Zertifizierung bekommen haben. Ist ja auch im Grundsatz ein sehr diffiziles Thema und ein schwieriges Thema. Es gibt viele Prädikate, es gibt viele Siegel, die man sich irgendwo hinkleben kann, wenn man diverse Voraussetzungen erfüllt, die auch immer mit Kosten verbunden sind. Haben wir aber erkannt, dass man sie übersetzen muss. Dass wenn jemand hierher kommt und sagt, was habt ihr denn eigentlich? Und sie sagen, ich habe den grünen Engel oder die blaue Schwalbe oder sonst irgendwas in der Art, sagt er, ja, ist schön und gut, kenne ich aber nicht. In dieser Vielzahl dieser Labels, das immer individuell zu übersetzen. Und daher war uns das gerade recht und wir haben dann Abstand davon genommen und haben selber ein Green Statement, das war die erste Maßnahme, gesagt, wofür stehen wir, was haben wir standardisiert? Haben das von Jahr zu Jahr fortgeschritten, sind hier auch wirklich an einem der führenden Plätze, der Messeplätze. Und das fand natürlich auch ein entsprechendes Echo bei diesen ganzen Eventagenturen. Ja, also mittlerweile sind wir so weit gereift, wir haben jetzt vor kurzem eine junge Dame eingestellt, die das Thema Nachhaltigkeit mit dem Master of Science beendet hat. Die wollen wir jetzt auch aktiv darin einbinden, dass das, was wir teilweise von einigen börsennotierten Unternehmen mitbekommen haben, nämlich die Absicht hier ab sofort nur noch CO2-neutrale Veranstaltungen zu machen, stellt uns natürlich für eine weite Herausforderung. Ne? Von jetzt auf gleich nur noch CO2-neutrale Veranstaltungen. Dort nochmal hier einfach mit einem entsprechenden wissenschaftlichen Grad drüber zu gucken und daraus abzuleiten, was können wir aktiv anbieten. Natürlich auch, muss man ganz deutlich sagen, hier ein Geschäftsmodell draus zu machen. Geschäftsmodell nicht nur in monetärer Hinsicht, sondern auch Attraktivität, um das, wofür wir stehen, weiter zu extrapolieren und beizubehalten. Ja, also wir wollen hier ganz, ganz bewusst und ganz deutlich einen der vorderen Plätze in der Veranstaltungs-Location-Landschaft abbilden.
Also im Grunde, dass Sie wirklich rausgehen und die Leute, die die Veranstaltung dann machen, im Vorfeld schon beraten und sagen, also das könnt ihr gut machen, das könnt ihr machen, da können wir sparen.
Aktives Anbieten, um hier zu zeigen, wir haben Möglichkeiten, wir haben Ideen. Ja, lasst uns mal in euer Konzept mit reinschauen. Und dann gucken wir, was wir ergänzend anbieten können.
Jetzt kann ich mir vorstellen, ist ja für so eine Messe, Sie haben Zuschauer, Zuschauerinnen, ja wahrscheinlich das Schwierigste, Einfluss darauf zu nehmen, wie die, die zu Ihnen kommen, noch sparen können oder wie man das klimaneutral oder möglichst klimaneutral gestalten kann. Also sprich Scope 3, haben Sie da schon irgendwas oder wie sind da die Pläne?
Scope 3 ist natürlich ein ganz großes Thema. Wir haben gegenüber unseren Gesellschaftern, die natürlich zu 50% Stadt Stuttgart, 50% ist es das Land Baden-Württemberg, auch ein hohes Interesse haben, hier entsprechend dazustehen. Scope 1 und Scope 2 haben wir beantwortet, da kompensieren wir auch. Da sind wir sehr gut unterwegs. Die Herausforderung ist natürlich Scope 3 und Scope 3 erfordert die Einbindung aller derjenigen, die hier zu uns kommen, Besucher, Aussteller, Messebauer. Das gibt eine riesengroße Aufgabe. Gerade die Dame, die ich vorhin erwähnte, hat natürlich auch diese Aufgabe, uns hier an der Hand zu nehmen. Und da wollen wir mal schauen, bis zu welchem Grad wir hier auch Antworten bekommen.
Also ich kann mich selber noch daran erinnern, als ich im Studio Messebau gemacht habe, als Aushilfe, dass da unglaublich viel Müll immer angefallen ist und teilweise Stände stehen gelassen worden sind, weil es billiger war, die hier zu entsorgen, als dann wieder mit nach irgendwo hinzunehmen. Wie kommt es denn jetzt bei den Ausstellern und bei allen Leuten, die jetzt unter dieses Scope 3 fallen, an, wenn sie so sagen, wir möchten das aber bitte so und so haben?
Am Ende können wir es nicht vorschreiben. Wir können es bloß empfehlen und wir können uns das wünschen. Und darin eine aktive Moderatorenrolle einzunehmen und sagen, hast du schon mal hierin gedacht oder an das andere? Das Thema Müllvermeidung ist natürlich gerade jetzt auch flankiert durch diese Rohstoffknappheit ein Thema, wo sich jeder selber Gedanken drüber macht. Also im Moment muss man sagen, wenn wir draußen in die Mülltonnen reinschauen, in die großen Container, sie sind nicht mehr so voll wie früher. Auch die Messeteppiche, das, Sie sagten gerade selber drin gearbeitet, jedes Mal ein Teppich, der anschließend wieder zusammengerollt wird und dann weggeschmissen wird, das hat sich auch teilweise dahingehend geändert. Man nimmt ein Parkett, andere Rohstoffe, man nimmt Teppichfliesen oder man lässt ihn weg.
Weil ich mich in Köln noch sehr gut daran erinnern kann, dass diese Teppiche immer sehr, sehr gerne von Bands genutzt wurden, um den Proberaum akustisch besser zu gestalten.
Ja, da gibt es alle möglichen Gedanken. Der letzte, der die in Verwendung hatte, beziehungsweise uns ein paar hundert Quadratmeter abgenommen hat, war ein Bikepark. Die kommen ja jetzt, wo kleine junge Mountainbiker so Sprünge üben und Kurventechniken. Und der meinte dann, wenn es regnet, dann ist hier immer extreme Rutschgefahr. Und dann wäre doch schön, wenn man so einen Filz drunter legt.
Immerhin auch nachhaltig. Jetzt mal die Frage zur Windkarte. Wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, aber wie hilft denn oder wie hat Ihnen das geholfen, die Sachen, die Sie sich vorgenommen haben, umzusetzen oder noch in Zukunft umzusetzen?
Also die ganzen Initiativen, die wir bisher begleitet haben, ist die Windkarte natürlich ein wirklich ganz ausdefinierter Leitfaden, anhand dessen man sich orientieren kann. Das tun wir auch gerne. Wir sind ja auch Mitglied, müssen auch alle diese Fragen beantworten. Es gibt kein Thema, was wir nicht beantworten können, bis hier zu Social Responsibility, unser Engagement im Prinzip. Es wird natürlich auch jederzeit immer wieder aktualisiert. Das finde ich ganz gut, dass man auch irgendwo einen gewissen normierten Fragenkatalog hat, an dem man also schon ein unter all diesen Audits ein herausgehobenes Tool, mit dem man arbeiten kann. Also es hat eine Akzeptanz im Land auf jeden Fall. Da spricht man über nichts Unbekanntes, wenn man sagt, hier, wir sind Mitglied und wir sind auch testiert.
Wer viel macht, kann natürlich auch immer mal wieder was falsch machen. Gibt es jetzt irgendwelche Dinge oder Aktionen, wo Sie sagen, das könnte ich euch ersparen, diesen Fehler müsst ihr nicht machen oder wenn ihr da und damit anfangen wollt, lasst das bitte beiseite. Also gab es da irgendwas in der Vergangenheit, wo Sie sagen, das würden wir heute anders machen?
Schlussendlich hat alles immer dazu beigetragen, zu einem guten Ergebnis. Also was bei uns, wenn man dann wirklich in den atomistischen Ansatz geht und sagt, man möchte überall super klasse sein, wir haben Vogelhäuschen, Nistkästen gebaut, wir füttern hinterm Haus die Vögel. Wir hatten, und das kann ich jetzt den Geländebetreibern oder den Unternehmen, die nahe an einer Schnellstraße oder Bundesstraße, beziehungsweise bei uns die Autobahn, nicht empfehlen. Wir hatten Bienenvölker. Wir wollten dann auch noch eigenen Messehonig hier machen. Das war ein bisschen den Bogen überspannt. Die Bienen waren schlussendlich nach 6 Wochen gar nicht mehr da, weil sie bei ihrem Flug über die Autobahn dann an irgendeine Windschutzscheibe hängen geblieben sind. Das hat mir sehr leid getan. Das haben wir dann noch ganz schnell eingesehen und auch wieder eingestellt. Das war im Prinzip ein kleiner Versuch, aber ein schmerzhafter Misserfolg.
Gibt es denn irgendeinen Tipp, wo Sie sagen würden, also wenn ihr Unternehmerinnen damit anfangen wollt, was wäre so Ihr Learning aus den letzten Jahren, wo Sie sagen würden, das ist so ein Hauptpunkt oder?
Das ganz Spannende dabei ist der Dialog mit den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern. Da gibt es unglaublich viele Initiativen. Wir haben gerade hier aktuell die Südback laufen und die Südback produziert natürlich im Echtbetrieb hier auch Backwaren. Und die Frage dann anschließend, jetzt kommen wir wieder zu der Müllvermeidung, abends Brot, süße Stückchen und alles wegzuschmeißen, das tut schon weh. Obwohl es auch extrem reduziert ist. Also es ist bei weitem nicht mehr die Materialschlacht, wie es 2019 war. Aus dem Haus Initiativen, junge Kolleginnen und Kollegen, die sich darum bemühen, abends hier mit Anhängern das an die Tafel zu geben, an Foodsharing weiter zu transportieren, dass hier wirklich nichts verkommt. Das finde ich ein ganz tolles Engagement, genauso wie Tauschbörsen. Hier gibt es Tauschregale im Haus. Wir haben auch über unser Intranet auch solche Gelegenheiten. Also man ist hier wirklich vernetzt und das ist gut, wenn es im Prinzip diese Breite auch bekommt, ja, dass das ganze Unternehmen das trägt. Ja. Und natürlich auch, was früher hatte man Fahrgemeinschaften, also das gibt es mittlerweile hier auch. Oder man kommt zusammen mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, das ist ein ganz großer Vorteil hier. Oder über die Filtern natürlich mit den Fahrrädern. Unser Unternehmen bietet hier auch Jobrad an Und natürlich immer, wenn die Saison losgeht, März, April, unterzeichnen wir ganz viele dieser Verträge, dass man sich für 2-3 Jahre hier ein tolles Fahrrad least. Also es ist phänomenal, wie das angenommen wird. Und selbst mein Kollege und ich, wir haben selber 2 E-Bikes und laden die hier draußen an unserer Solarstation dann auf. Ja, wenn es kürzere Reisen sind und keine längeren Dienstreisen, dann geht es. Also bis zu 40, 50 Kilometer kann man da schon mal an einem Tag hin und zurück natürlich, nicht einfach zurücklegen.
Wie sieht es in Zukunft aus? Also Sie haben jetzt schon viel umgesetzt, es wird viel gemacht. Gibt es noch Pläne für die Zukunft?
Ja, auf jeden Fall gibt es Pläne. Gerade das Thema, wie kommen wir weg vom Gas? Da könnte das Thema Fernwärme eine Rolle spielen. Wir haben eine eigene Bauabteilung, die natürlich andauernd vor dem Hintergrund dieser Notwendigkeit, energetische Ertüchtigung, was geht noch? Wie kann ich vom 100. ins 1000. kommen und noch mal ein paar Prozent für uns einzusparen? Wir werden Luftbildaufnahmen, haben wir uns jetzt mal ausgedruckt, um das Gelände zu kartografieren und zu schauen, wo könnten wir vielleicht noch Solarstationen hinmachen. Dann das Thema natürlich Elektroladesäulen ist ein ganz großes, das spüren wir. Es kommen viele mit Elektroautos, da brauchen wir eine entsprechende Versorgung auch. Das haben wir auch gelernt. Es ist nicht nur das Kabel, sondern sie brauchen auch ein Trafohäuschen. Und das ist die teure Kombination. Da gibt es aber Gespräche auch mit den Stadtwerken, also Gesellschafter Stadt über die Gesellschafter eigenen Stadtwerke hier auch. Sehr große Kooperationsbereitschaft, hier auch Invest zu leisten, uns da unter die Arme zu greifen. So ein Trafohäuschen, um mal eine Zahl zu nennen, für 8 Pkw, die sie laden wollen, 8 bis 10 Pkw, liegt rund bei 500.000, wenn sie das hinstellen. Und es ist Voraussetzung. Also können nicht irgendwo Strippen ziehen, irgendwann ist dann die Kapazität dann auch erreicht. Wollen wir machen, müssen wir machen, aber natürlich immer mit Blick auf den Wirtschaftsplan und auf unsere Ertragslage. Liquidität ist ein Thema, Nachhaltigkeit muss man auch finanzieren können.
Dann zum Abschluss, gibt es noch irgendein Projekt oder irgendetwas, worüber Sie unbedingt noch sprechen wollen?
Also das Thema Solarzellen auf dem Gelände, das liegt mir persönlich wirklich am Herzen. Und was ich ganz spannend finde, das ist natürlich bedingt durch die Nähe zum Flughafen ein bisschen abenteuerlich, weil man sagt, so wie es im Moment ausgeprägt wird, geht es nicht. Und das ist eine Windkraftanlage. Natürlich können wir hier keine 120 Meter hohe, riesengroßen Grovian-Windkraftanlage hinstellen. Dann würden wahrscheinlich die Piloten ein bisschen eine falsche Orientierung bekommen. Aber wir sind hier schon dabei, haben schon mal geschaut, es gibt auch andere Anlagen, die nur 20, 30 Meter hoch sind und ein vertikales Röhrensystem haben. Müssen wir mal gucken, welchen Wirkungsgrad das Ganze hat. Das finde ich ganz spannend, weil hier oben am Flughafen, das ist jetzt wieder das Positive an unserer geografischen Lage, doch ein relativ strammer Wind herrscht. Also wir haben hier deutlich 8 bis 10 km/h mehr als Downtown im Stuttgarter Kessel. Wenn wir das ausnutzen könnten, dann finde ich das eine ganz tolle Ergänzung und Abrundung aller unserer Maßnahmen.
Wunderbar. Also mit dem E-Bike zur Messe und in den Messehallen haben wir jetzt gelernt, kann sogar operiert werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest die Luft würde passen.
Ich hoffe, dass wir nicht so weit kommen, aber die Luft würde passen.
Theoretisch wäre es möglich. Vielen Dank, Stefan Lohner, dass Sie bei uns im Podcast waren und wir hier in Stuttgart in der Messe zu Gast sein durften. Alle Infos zur Folge der Klimaschutzstrategie Unternehmen machen Klimaschutz, dem Klimabündnis Baden-Württemberg, der Windcharta und Klimafit sowie Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Über weitere innovative Lösungen, andere Perspektiven und Umsetzungen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sprechen wir in der nächsten Folge. Dann mit der Geschäftsführerin der MADA GmbH und Co. KG Stefanie Kästle und der Personalleiterin Julia Sulzberger, die im Unternehmen auch das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz vorantreibt. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ich bin Mats Kastning. Machen Sie es gut und klimabewusst.
Unternehmen machen Klimaschutz. Ein Podcast des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.